Wenn die Hitze abgeklungen ist, werden im Dorf die Gärten gegossen. Dann kriechen die Menschen aus ihren Einfamilienhäusern und wässern die Grundwasserbrunnen leer. Doch in der Nacht riecht es auf der Straße wie nach einem Sommerregenschauer, süßlich, als könne man die Luft trinken. Nachts ruht das Dorf unter einer Glasglocke. Die Geräusche sind stumpf, das Licht der Straßenlaternen kommt kaum gegen die Dunkelheit an, frisst sich rötlich in die Bürgersteige. Ab und an flattert der Schatten einer Fledermaus durch die Lichtkegel am Asphalt. Franke auf dem Weg zum Dorfplatz passiert Kegel, nichts, Kegel. Die Rollläden haben jegliches Licht, das aus den Häusern streunen könnte, geschluckt. Wenn sie mit lautem Ratschen nach unten gefallen sind, kann man leerstehende und bewohnte Häuser nicht mehr unterscheiden. Als wäre sie der einzige Mensch, der unter der Glasglocke noch atmet. Der Dorfplatz hat sich seit ihrer Kindheit nicht verändert. Die algenbedeckten Steine des Wasserspiels, die Bushaltestelle, die Festwiese. Seit die Sparkassenfiliale dicht gemacht wurde, ist der Platz auch tagsüber ausgestorben. Nur einmal im Jahr, wenn Anfang Juli das Festzelt aufgebaut wird, ist hier Leben. Als Kind hatte Franka jeden Kirchweihtag rund um das Zelt verbracht, sich mit anderen Kindern getroffen, um Banden zu bilden und mit an der Losbude ergatterten Spritz- oder Schreckschusspistolen Krieg zu spielen. Das obere gegen das untere Dorf, Jungen gegen Mädchen, immer fanden sich zwei einander ausschließende Merkmale, die Kriegsanlass genug waren. Hinter dem Zelt verlief eine stillgelegte Eisenbahnstrecke, die das Dorf früher mit der Kreisstadt verbunden hatte. Auf dem Bahndamm wucherte Unkraut und das Granit, das die Zwischenräume der erodierten Gleise ausfüllte, sprühte Funken, wenn man es gegen die Schienen schlug. Hier zählte das Gesetz des Wilden Westens. Wer auf die Nase bekam, zog den Rotz hoch, kniff die Augen zusammen und rannte, damit die anderen die Tränen nicht sahen, davon, um mit doppelter Wucht zurückzukehren. Der Sonntagmittag nach dem Kirchgang, wenn das Dorf sich zum Schweinebratenessen traf, war der einzige Tag, an dem die Kinder gezwungen wurden, wenigstens für eine Stunde mit am Tisch zu sitzen und den klebrigen Kloß mit Soße zu essen. Im Zelt war es schwül. Das Licht fiel durch die weißen Plastikplanen trüb nach innen, selbst bei 30 Grad würde sich am Sonntag niemand nach draußen setzen. Um diese Zeit wurde mehr Apfelschorle als Bier verkauft. An den Strohhalmen, die in den Flaschen steckten, kletterten Wespen erst hinauf, dann hinunter, ersoffen häufig unbemerkt in den Schorlen. Bier wurde vor allem an den Tischen der Vereine gekippt, der Freiwilligen Feuerwehr, dem Fußball und dem Gartenbauverein, die das Fest Jahr für Jahr reihum organisierten. In die Kuchenvitrinen, in denen das Gebäck unter Neonlicht angeboten wurde, hatten sich immer ein oder zwei schwarze Mücken verirrt, die zwischen Blechkuchen und Sachertorte hin und her flogen und sich so lange an Streusel und Glasur fett fraßen, bis sie zu Boden sanken, laut Brummen zwischen den Blechen kreiselten und schließlich verendeten. Die Wiese zwischen den Tischen war schon seit dem ersten Festtag plattgetrampelt, vor dem Bierausschank war nur noch die blanke Erde zu sehen. Ab und an spielte die Blaskapelle schnappatmend auf, Omas schunkelten mit, die Vereinsmitglieder hoben die Maßkrüge, der Rest ignorierte den Tusch. Jüngere Menschen sah man am Sonntag kaum, weil sie noch den Rausch vom Vorabend ausschliefen. Am Samstagabend spielte jedes Jahr die gleiche Coverband die gleichen Coverlieder, inklusive ein oder zwei hinzugekommene Hits. Im WM-Sommer war besonders viel los, weil schon am Nachmittag Fußball gezeigt wurde und die meisten einfach dageblieben waren. Franke hatte sich Mut angetrunken mit dem Rosé, den Ingrid immer auf Vorrat hatte, und die halbleere Flasche in ihrem Kleiderschrank versteckt. Sie stand bei den Fußballerinnen und tat, als gehörte sie dazu. Die Frauen reichten einen Krug herum, Bier mit Cola und Kirschschnaps, ein dunkler, süß-bitterer Geschmack. Franka überlegte fieberhaft, was sie erzählen könnte, aber sie hatte noch nie etwas Witziges erlebt, das sie so wie die anderen leichthin in die Runde werfen konnte. Sie lächelte schüchtern, die anderen lächelten zurück, schienen sie aber nicht wirklich zu sehen. Franka fühlte sich wie Luft, nur mit mehr Widerstand. »Na, schon besoffen?« Ein Arm wurde von hinten um ihren Hals gelegt. »Jana.« Jana, die Franka so ruckartig an sich heranzog, dass ihre Köpfe aneinander stießen. Die schönste, grobe Zärtlichkeit, die Franka je erfahren hatte. Eine vertraute Geste, als kannten sie sich schon 100 Jahre oder länger, dabei war es höchstens 2 Wochen her, dass sie Patrick und Jana kennengelernt hatte. »Da seid ihr ja«, brach es aus Franka heraus, und weil man ihr die Freude ein bisschen zu sehr anhörte, schob sie hinterher, »ist richtig öde hier.« »Na dann«, sagte Jana, »get the party started.« Die Luft war Säure, fraß sich in die Lungen. Einzelkörper lösten sich im Ätzbad auf, körperübergreifende Liebe, Frau, Mann auf den Tischen grapschten, was sie zu fassen bekamen. Ekel und Euphorie rieben sich aneinander, bildeten Blasen wie beißend riechender Badeschaum, der am Zeltdach kondensierte. Die Menge hatte sich widerwillig ins zu heiße Badewasser gleiten lassen, mittlerweile war sie abgebrüht. Die 3 oder 4 Jackie Cola, die irgendwelche Typen Franka in der Hoffnung ausgegeben hatten, ihr die Zunge in den Hals schieben zu können, durchströmten sie wie lauwarme Milch. Ich will wieder an die Nordsee. Ich will zurück nach Wester. Sie wollte es wirklich. Lag Jana und Patrick, lag Jo oder auch sonst irgendwem in den Armen. Sie und alle vereint, wie später ihre Kotze im Dorfteich, an der sich die Goldfische noch eine Woche lang sattfressen konnten. Sie torkelten durch die Straßen. Deutschland, Deutschland! Die Nordsee war vergessen. Jana hinkte in zu hohen Absätzen. Wohin gehen wir eigentlich? Rief Franka nach vorne, aber Patrick, der mit Jo vorausging, streckte nur unbestimmt einen Arm in die Luft. Frankas Kopf pulsierte. Mir ist schlecht, sagte sie. Jana zog eine kleine Schnapsflasche aus der Tasche. Hier, das hilft. Nur den Pegel nicht runterkommen lassen. Nee, sagte Franka. Doch, kann nur helfen. Franka nahm das Fläschchen. Jana drehte den Verschluss auf, klemmte ihn sich auf die Nase, Goldglitzernase wie bescheuert, dann klopfte sie mit der Flasche gegen die Stirn. Das macht man so. Sie stießen an, ließen den Schnaps, der so süß war, dass die Zunge brannte, in die Kehle laufen. Sei froh, dass du morgen nicht arbeiten musst, sagte Jana. Wieso, ist doch Sonntag? Wir haben WM-Bazar im Kindergarten. WM-Bazar? Jana musste aufstoßen, hickste erst leise, rülpste dann laut. Kann man sich kaum vorstellen, aber ich habe die ganze Woche mit den Kids Deutschland-Fähnchen gebastelt und Deutschland-Tröten und Deutschland-Armbänder und alles, was man sonst noch schwarz-rot-gold anmalen kann. Du spinnst. Nee, keine Ahnung, was da los ist, aber die Kinder sind scharf drauf und die Eltern auch. Ich habe das Gefühl, dass sich da was dreht. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen ruhig stolz auf ihr Land sein. Immer, nicht nur, wenn Fußball ist. Total schräg. Magst du kommen? Fragte Jana. Kann man sich vielleicht nicht vorstellen, aber mit Kindern bin ich echt gut. Glaube ich dir, sagte Franka ernst. Verarschst du mich? Wieso? Jana boxte sie in die Seite. Du bist echt korrekt. Hör auf, sagte Franka. Mir ist schlecht. Unkraut vergeht nicht, sagte Jana und hakte sich bei ihr unter. Turteltäubchen, aufgepasst, rief Patrick. Sie standen in einer kleinen Seitengasse, in der sich einstöckige Häuser mit Fliederbüschen eng aneinander reihten. Ein Haus sah aus wie das andere. Das hier, sagte Patrick, das ist Geschichte. Und wir schreiben da jetzt mit. Oh nee, Jana stöhnte. Dafür sind wir den ganzen Weg gelaufen. Hättest du das nicht vorher sagen können, dann wäre ich da geblieben. Hätte mir einen Typen aufgerissen, der mit mir 999 Luftballons singen will. Quatsch, sagte Patrick und ließ seinen Rucksack auf die Straße gleiten. Wir machen denen jetzt klar, dass wir nicht erpressbar sind. Wer ist denn wir? Fragte Jo. Er gähnte, ließ sich auf den Gehsteig gleiten. Franka setzte sich zu ihm auf den Asphalt. Laber nicht dumm rum, Jo. Wir, das sind wir vier hier. Werd nicht pathetisch, blaffte Jana. Sie trat von einem Fuß auf den anderen. Setz dich doch, murmelte Franka. Nee, Patrick blieb forsch. Ich brauche jetzt Janas Hilfe. Er ging auf das Schild mit den Straßennamen zu, hämmerte mit einer Spraydose dagegen. Ein leiser Klang breitete sich aus, eher ein Surren als ein Widerhall. Was der Plan? Fragte Jana. Wie gesagt, zeigen, dass wir Deutsche nicht erpressbar sind. Auch nicht von den scheiß Juden. Er gab Jana die Spraydose und versuchte sie an der Hüfte nach oben zu heben. Wart mal, sagte Jana, so geht das nicht. Mach mal Räuberleiter. Patrick lehnte sich ans Straßenschild und hiefte sie nach oben. Was macht ihr da? Fragte Jo. Ihr baut doch keinen Scheiß. Welche Juden überhaupt? Franka? Er tippte sie an. Keine Ahnung. Franka hatte Schwierigkeiten, die Augen offen zu halten. Scheiße, sagte Jana, das geht nicht richtig. Sprüh einfach schwarz drüber, das reicht schon. Hauptsache, man kann den Straßennamen nicht mehr lesen. Jo sprang auf. Ey, was ihr macht, habe ich gefragt. Du nervst, alter Patrick, du zerrst uns hierher, machst irgendwas, wir haben keine Ahnung, aber Ärger kriegen wir alle. Die Kleine hier ist voll durch, die kannst du dann heimtragen. Ich habe auf die Scheiße keinen Bock mehr. Fick dich, lallte Franka und bemühte sich aufrecht zu sitzen. Fickt ihr euch, sagte Jo und ging, was zielstrebig aussehen sollte, aber eher ein Torkeln war. Patrick ließ Jana wieder herunter. Das Schild mit dem Straßennamen war schwarz übermalt. Patrick setzte sich neben Franka und machte sich ein Bier auf. Jana sprayte auf der Hauswand neben dem Schild weiter. Rosenstraße, sagte Patrick. Von wegen. Scheiß Heuchler. Wo früher der Bahndamm war, ist heute ein Fahrradweg, der durchs Dorf führt. An der Stelle, wo der Weg den Dorfplatz tangiert, ist seit ein paar Jahren ein Denkmal nicht weit von der Stelle entfernt, wo sie als Kinder Bandenkrieg gespielt hatten. Eingequetscht zwischen Wiese, Parkplatz und Gleise fällt die brusthohe Steinsäule kaum auf. Rings um das Denkmal wuchern Rosenbüsche, die von den Gemeindearbeitern schon länger nicht mehr gestutzt worden sind. Zwischen den Fugen des Pflasters quillt Moos hervor, neben Zigarettenstummeln liegt ein benutztes Kondom auf dem Pflaster. An der Steinsäule lehnt behutsam wie ein schüchternes Kind an den Beinen der Mutter eine weitere Säule, in der die Namen der jüdischen Menschen eingraviert sind, die über die Gleise aus dem Dorf deportiert worden sind. Franka nimmt einen bunt bemalten Stein in die Hand, der auf der größeren Säule wie zum Gedenken abgelegt worden ist. Auf der Rückseite steht etwas geschrieben. Sie hält den Stein ins Licht der Straßenlaterne, nur um die Webadresse eines Do-it-yourself-Shops zu entziffern, der bemalte Kiesel in allen Farben und Formen verkaufen will. Wetz die Messer, hatte Jana groß an die Hauswand geschrieben und Franka lange keine Ahnung gehabt, was das eigentlich bedeutet. Was sie heute dafür geben würde, nicht zu wissen, den Text aus ihrem Kopf zu verbannen, der sich eingebrannt hat und den sie nie mehr loswerden wird. Das Aufsehen war groß. Nicht im Dorf. Dem Dorf war das egal. Man ärgerte sich vor allem mit Frau Haas, dass keiner für den Schaden an der Hauswand aufkommen würde. Nur in der Regionalzeitung gab es einen Leitartikel mit dem Titel »Die Jungen lernen von den Alten« und Franke hatte das Gefühl, das erste Mal bei etwas dabei gewesen zu sein, das Beachtung fand.